Hallo ihr Lieben, heute habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar ist das Bettina Storks. Wir machen mit ihr eine Blogtour, die noch bis zum 14. April läuft und da geht es um das Buch Die Kinder von Bon Vallon. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und da geht es unter anderem um die Deportation von badischen Juden, das basiert auf wahren Begebenheiten und das ist eingebettet in die Geschichte von Agnes, die ihre als Kind deportierte Freundin Lilly sucht. Ja, hallo Bettina, wie geht's dir?
Hallo Nadine, danke, gut. Und dir?
Ja, mir geht's auch gut.
Schön.
Dann fangen wir mal an. Und zwar, wie bist du denn dazu gekommen, über dieses Thema zu schreiben?
Ja, lustigerweise entstand die Idee, dieses Buch zu schreiben, also über dieses Thema zu schreiben, weil ich 2017 in Dieulefit war, sprich in Beauvallon, wo ja die Schule aus Dieulefit, die heißt Beauvallon, so auch der Titel, Die Kinder von Beauvallon. Da habe ich recherchiert zu dem Thema Widerstand, Resistance in Dieulefit. Und als ich da ein bisschen, ich habe eigentlich im Prinzip nur für eine Szene recherchiert, verrückt, also okay. Manchmal ist man echt. Und da bin ich dann auf den Widerstand in Dieulefit gestoßen und habe gedacht, mein Gott, es ist viel, viel, viel mehr als ein Kapitel wert in das geheime Lächeln. Und da entstand so langsam die Idee, da mal was Großes drüber zu machen.
Das ist, glaube ich, bei mir erst der zweite Roman, den ich über die Resistance lese. Und ich muss ja echt sagen, ich war so begeistert davon, wie herzlich du das geschrieben hast. Also ich habe die ganzen Figuren so in mein Herz geschlossen. Ich bin echt traurig, dass das ein Einzelroman ist.
Schön, es freut mich natürlich.
Kannst du mir sagen oder weißt du, warum die Deportation von badischen Juden schon im Oktober 1940 durchgeführt wurde? Weil eigentlich starteten die ja später.
Tatsächlich ist es so, dass der dortige Gauleiter namens Robert Wagner seinem Führer ein vorzeitiges Geschenk machen wollte. Und er hat ihm versprochen, Baden judenfrei zu machen. Und das ist ihm dann im Prinzip binnen eines Tages gelungen. Also die Hauruck-Aktion war praktisch von langer Hand vorgeplant. Nichts ist, soweit ich weiß, durchgesickert. Und so kam es, dass, du hast völlig recht, die großen Deportationen, also im großen Stil, fangen erst, da ist das Stichdatum sozusagen, die Wannsee-Konferenz im Januar 1942. Aber so kam es quasi zu dieser Ausnahmesituation, dass die badischen, saarländischen und pfälzischen Juden vorzeitig deportiert wurden in das Lager nach Südfrankreich, nach Gürs.
Konntest du denn auch rausfinden, ob ihm dieses tolle Geschenk was gebracht hat? Wahrscheinlich eher nicht, ne?
Naja, doch, ich denke schon, dass er sich ganz gut damit gestellt hat. Also er blieb meines Wissens nach als Gauleiter im Einsatz bis zum Ende. Also insofern denke ich schon, dass sein Führer das gutiert hat.
Da muss man auch erstmal drauf kommen.
Ja, das ist leider, also da wird man bei der Thematik wirst du mit vielen Dingen konfrontiert, die entsetzlich sind und nicht zu glauben sind. Also das muss man wirklich sagen.
Also ich lese ja viel über die Zeit, beziehungsweise ich gucke auch Dokus und ich bin jedes Mal, als würde ich es zum ersten Mal sehen, total entsetzt darüber. Ich kann das auch nicht abstellen. Mhm. Jedes Mal denke ich, wie kann man so grausam sein?
Ja,
schlimm, echt.
Das geht mir auch so. Mhm.
Also es geht ja zum Großteil um die Resistance in dem Buch. Konntest du rausfinden, wie sie genau entstanden ist?
Also die Resistance bestand lange Zeit. Sie hat sich so im Zweiten Weltkrieg rausgebildet in Frankreich, vor allem in Paris, wo ja die deutschen Besatzer schon sehr früh kamen. Und im Prinzip ist es so, dass es sehr, sehr das Problem der Resistance war, dass es sehr viele Gruppen gab. Unterschiedliche Gruppen, die quasi gegensätzlich gearbeitet haben, kaum zusammenzubringen war. Und es ist das Verdienst von Jean Moulin, der ja auch in dem Roman auftaucht, ehemaliger Präfekt, also mit einem politischen Amt innehabend in Frankreich, der dann in die Resistance abgetaucht ist. Und der hatte, dem ist es wirklich gelungen, die Gruppen zusammenzuführen. Und er hatte einen sehr guten Draht zu de Gaulle, der sehr schnell in London im Exil war Und da ist er also, hat er regelmäßig mit dem quasi sich abgestimmt, was zu tun ist. Und ich glaube, das war auch die große Chance der Résistance, dass sie am Ende praktisch mehr oder weniger alle Gruppen an einem Strang gezogen haben.
Also das war ja schon ganz schön deutlich in dem Buch, fand ich, dass das so super vernetzt ist. Also ich wusste das zwar, aber es war auch interessant zu lesen, dass die tatsächlich überall ihre Stationen hatten und jeder genau wusste, was er zu tun hat.
Ja, es gab ja auch, das ist ja auch ganz interessant, das habe ich jetzt erst gelernt, ein Zweig, der nennt sich Résistance de Fer, also die Eisenbahn-Résistance. Also die Bähnler sozusagen. Und übrigens heute noch leiten die aus der Zeit noch ihre besonderen Rechte ab in Frankreich.
Okay.
Ja, also sowieso ist ja Frankreich da ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil nach dem Zweiten Weltkrieg war ja jeder Franzose in der Résistance. Es waren tatsächlich viele, aber natürlich war es bei weitem nicht jeder.
Okay. Ja gut, jeder will sich rühmen, ne?
Ja.
Denke ich mal, ja.
Man sieht es ja heute noch, wie die jetzt wieder auf die Straßen gehen wegen des Rentenalters. Das hat eine ganz andere Widerstandskultur als bei uns.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon festgestellt. Welche Charaktere aus dem Buch sind denn eigentlich real?
Ja, einige.
Als wir uns zum Zoom getroffen haben, hast du ja zum Beispiel über das Foto auf dem Cover erzählt. Das fand ich total interessant.
Ja.
Dass das ein echtes Bild ist. Und kannst du das vielleicht nochmal wiederholen, was du uns da erzählt hast?
Also tatsächlich ist es so, dass das Cover wird ja immer gesucht im Hintergrund und meistens kriegen wir Autorinnen das dann mit, wenn fast eine Entscheidung gefallen ist. Und auf jeden Fall war das in dem Fall so, dass ich ganz großes Glück hatte, nämlich, dass jemand im Hintergrund, eine Vertrieblerin, dieses Bild gefunden hat bei einer Ausstellung. Und es stammt tatsächlich aus der Ausstellung von Beauvallon, aus der Sammlung Beauvallon ist der offizielle Titel. Und ich war schon so unglücklich mit Coverentscheidungen in meinem Fall, das ist ja mein 9. Buch. Und jetzt war ich sag dir, 100%ig zufrieden, weil das so authentisch wird, ne, durch dieses Originalbild der Kinder von Beauvallon. Und ich habe natürlich im Nachhinein dann meine Kinder, die in der Romanhandlung eine Rolle spielen, benannt. Es gibt eine Stelle, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, an einer Stelle erkläre ich, wer ist auf dem Foto.
Also, ja, genau, ziemlich zum Ende hin, glaube ich, ja, war das, ne?
Ja. Zu den realen Figuren gibt es auch noch viel mehr zu sagen. Also historische Figuren, die dort einen prominenten Auftritt haben, sind natürlich die Schulleiterinnen. Also angefangen von Simone Monnier über Marguerite Soubéran. Dann haben wir die andere, Catherine Kraft. Dann haben wir Jeanne Barnier, das war die Sekretärin von Dieulefi, des Bürgermeisters von Dieulefi. Die war vor allem zuständig für die Fälschung von Ausweisen. Das war ein junges Mädchen damals, Anfang 20. Das muss man sich vorstellen, was die für einen Mut hatten, diese jungen Menschen. Das ist, es ist wirklich wahnsinnig. Dann taucht eine Figur auf im Laufe des Romans, namens André Salomon. Die hatte eine sehr hohe Funktion in der Résistance, in der OSE. Das wird ja auch erklärt, diese Organisation des Kinderhilfswerks in Lyon. Dann Jean Moulin haben wir schon angetriggert. Und dann taucht noch ganz nebenbei, da möchte ich aber nicht zu viel verraten, eine Charlotte und ein Roger Martin in Saint-Germain Calbert auf. Die haben dort ein kleines Hotel betrieben und haben dort jüdischen Flüchtlingen Unterkunft gegeben, solange sie bleiben wollten. Es ist wirklich wahnsinnig. Also solche Geschichten, wenn man sowas dann erfährt, also es ist wahnsinnig. Die letzte, die ich noch nennen möchte, ist eine, die ebenfalls in Dieulefi war, auch im Roman auftaucht. Ihr Spitzname war Pumi. Und das ist die André Moreuil. Die war beim amerikanischen und englischen Geheimdienst und war eine sogenannte Funkerin.
Also ich muss ja sagen, ich habe es ja komplett gelesen schon. Ich fand einfach, das total beeindruckend, dass die alle so zusammengehalten haben, die Leute in Dieu-les-Filles. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es das heutzutage noch geben soll. Und ja, genau. Also es fand ich schon beeindruckend.
Man nennt ja diese Leute, also dieses Schweigen ist wirklich das ganz, das ist eigentlich das Wunder von Dieu-les-Filles.
Genau.
Und wenn du dir die engen Gassen anguckst, ich habe das im Nachwort angedeutet, dann gibt es keine andere Möglichkeit, als entweder zu schweigen, wegzusehen. Der Bürgermeister von Vichy, in der Vichy-Regierung natürlich, hat weggesehen. Der hat ganz offiziell weggesehen und hat gesagt, ich will nichts wissen, macht, was ihr wollt. Und das Schweigen ist das eigentliche Wunder von Dieu-les-Filles. Das stimmt. Und wenn du heute mit Leuten redest dort, die sagen alle durch die Bank, ich habe mit Leuten geredet, da hat einer gesagt, ja, meine Großmutter war damals in Dieu-les-Filles dabei. Und er sagt, es war selbstverständlich, dass die nichts erzählt haben. Und dafür haben wir ja heute eine Kategorie sogar, und zwar die stillen Helden und Heldinnen.
Merkt man dann von, wie soll ich das denn ausdrücken, merkt man von diesem Vibe denn noch was, wenn man da zu Besuch ist?
Absolut.
Also, dass es so war?
Absolut. Ja? Du merkst diese Toleranz, dieses Aufgeschlossensein, egal wen du dort ansprichst. Also ich habe ja mit zig Leuten geredet. Ich bin in einem vor dem Touristenbüro gestanden, das hatte bereits geschlossen. Da kam die noch raus, was hätten sie denn gerne? Wollen sie eine Broschüre oder was? Da sage ich, nein, ich schreibe ein Buch und Roman über Dieu-les-Filles. Und dann haben die sofort gesagt, Moment, wir stellen den Kontakt her. Ich glaube, eine Stunde später stand ich in der Schule mit dem Direktor von Beauvallon.
Faszinierend, echt. Das trifft man nicht mehr oft, glaube ich, solche Leute.
Ja.
Jetzt wollte ich noch mal was zur Resistance fragen. Mhm. Und zwar, weißt du, in welchen Gebieten die so generell tätig waren? Du hattest ja schon erzählt von der Bahn und natürlich von der Rettung der jüdischen Kinder. Und welche Gebiete gab es noch?
Also für mich war das Interessanteste, was für mich an dem Roman auch wichtig war, das waren Frauen in der Resistance. Frauen hatten natürlich eine ganz besondere Rolle und eine wichtige Rolle eingenommen. Viele Dinge können Männer können kämpfen. Also bitte, ich rede jetzt in Rollenbildern aus dieser Zeit. Ja. Ne? Das ist ganz klar. Also, die Frauen waren zuständig für alles im weitesten Sinne Soziales und wurden auch ausgebildet. Es ging um Beschaffung von falschen Papieren. Botengänge war ein sehr beliebter Frauenjob. Das ging hin bis zur Fluchthilfe. Du bist natürlich viel unauffälliger als Frau, die mit Kindern unterwegs ist, als ein Mann. Das ist die unauffälligste Methode. Der Klassiker vom Geheimdienstfilm, der Kinderwagen, in dem Geld versteckt ist oder sonst was. Also das haben in erster Linie die Frauen gemacht. Kurierdienste, Botengänge, die stillen Briefkästen, die im Roman angesprochen werden. Also diese Stellen, wo eine Frau nur am Telefon lauerte, um irgendwelche Informationen entgegenzunehmen und die weiterzugeben. Das war die klassische Rolle der Frau.
Und die Mitglieder der Resistance mussten ja auch bestimmte Fähigkeiten haben. Ich denke da zum Beispiel daran, dass Jolie irgendwann in einer Szene in einem, keine Ahnung, was war das, eine Bar oder so stand und total schnell gescannt hat, wer jetzt hier echt ist oder wer sie beschatten könnte und so. Mussten die noch mehr Fähigkeiten haben? Konntest du das rausfinden?
Also ich glaube, dass das so die klassische Fähigkeit, das habe ich mir einfach mit meinem einfach so überlegt. Ich denke, die klassische Fähigkeit ist, dass du Situationen lesen können musst. Es gibt ja Menschen, die haben da eine besondere Gabe. Ich denke, das kann man auch lernen, trainieren. Ist irgendwas unstimmig? Das liest sie ja auch. Sie liest ja alle Situationen, bis auf eine, die sie fehlinterpretiert. Was dazugehört, ist, glaube ich, Mut. Unheimlich viel Mut. Intelligenz. Du solltest körperlich, glaube ich, mussten die recht fit sein, weil die auch mal schnell rennen mussten. Ja, also das und teamfähig. Also ich denke, das war auch wichtig, dass da keiner sich selber in den Vordergrund stellt und sagt, ich bin jetzt wichtiger als. Also es war, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, wir tun das für die Sache.
Klingt alles total logisch. In Lyon gibt es ja ein unterirdisches Netz, durch die, die Leute teilweise geflüchtet sind oder ja doch geflüchtet sind eigentlich. Wie oder worauf basiert denn dieses unterirdische Netz?
Also es muss man sich vorstellen wie so kleine Gänge, die sich durch ganz Lyon ziehen. Du kannst, ich war in Lyon, ich habe mir das angeguckt, du kannst bei einem Haus reingehen und kommst drei Häuser später durch Hinterhöfe etc. oder durch Keller woanders raus. Das sind die sogenannten Traboules. Ja, genau. Und die hat Lyon, das hat vielleicht Lyon zu der Widerstandsstadt überhaupt gemacht, obwohl dort ihr größter Schlechter war, nämlich dieser Klaus Barbie. Und diese Wege verdankt Lyon dem Mittelalter. Lyon ist die klassische Stadt der Stoffe. Und das waren einfach die kürzesten Wege, wie die Händler von A nach B kommen konnten im Mittelalter. Und daher gibt es dieses Netz noch heute. Und man kann da auch Führungen machen, weil die Resistance das eben für sich so gut genutzt hat und nur Einheimische die Wege komplett kannten.
Ist das nicht ein bisschen gruselig, so in solchen Gängen rumzulaufen?
Schon.
Das glaube ich.
Schon.
Sind die denn richtig so in Menschenhöhe oder wie muss ich mir die vorstellen?
Also ich selber war jetzt nicht in den Gängen, muss ich zugeben. Ich war jetzt nur auf so Wegen in Hinterhäusern. Aber ich stelle mir das schon so vor, dass es an einigen Stellen ganz schön eng war. Aber die mussten ja auch mit ihren Wägen durchkommen, muss man bedenken, ne? Wenn die Stoff geladen hatten. Weil das war wirklich, dass die schnell ans Ufer kamen, wo die entweder verschifft worden sind oder wo sie eben gewaschen wurden. Das war der Hauptgedanke.
Na gut, dann müssen die ja zumindest breit genug gewesen sein, von der Höhe.
Ja, ja.
Jean-Pierre Roche ist ja ist er ein Hauptdarsteller? Ich glaube schon aus dem Buch. Mhm. Der kam schon mal vor in Das geheime Lächeln. Mhm. Ich finde das ja immer total schön, wenn solche Verzweigungen in Büchern zu finden sind. Gibt es das bei dir öfter?
Also die Rolle habe ich ja, glaube ich, am Anfang aufgegriffen. Ne? Das war ja deine erste Frage. Dass es tatsächlich Jean-Pierre Roche war, der mich dazu inspiriert hat, dieses Buch zu schreiben. Ja. Und irgendwann habe ich gedacht, erzähle ich seine Geschichte weiter. Tatsächlich kommt es immer wieder vor, dass so einzelne Sequenzen wieder aufgenommen werden. Oder dass mir irgendwie einfällt, Beispiel. In Leas Spuren gibt's, da dreht sich ja am Schluss in der Auflösung alles um die Rue Saint-Maur. Da geht es also darum, dass in einer Straße 1942 bei der Grand Rafle von Paris am 16. 17. Juli 1942 alles den Leuten um die Ohren fliegt. Und in der Rue Saint-Maur gab es ein Ereignis, das jetzt in meinem jetzigen Romanprojekt die Ausgangssituation war. So viel kann ich verraten.
Aber das ist ja auch immer ganz gut, wenn du aus einem vorherigen Roman schon wieder eine neue Romanidee hast aus einer Szene, dann werden dir nie die Ideen ausgehen.
Ich hoffe. Ich hoffe. Nee, man entdeckt dann halt auch selber oft das Potenzial, weil du manchmal eine Szene schreibst und denkst, Mensch, das könnte man viel, viel ausführlicher erzählen. Und du weißt aber, du musst zack, zack, zack. Ne? Die Leserinnen wollen ja meistens zum Ziel kommen. Ne? Sie wollen wissen, wie geht es weiter und nicht sich in Nebensächlichkeiten verlieren. Und dann nimmt man eben solche Nebeninformationen und sagt, okay, gut, gibt vielleicht mal eine Szene in einem neuen Roman oder gar den Auslöser.
Ich habe mich gefragt, anders muss ich anfangen. Agnes ist ja eine Moderatorin beim Radio. Und woher hast du denn die Informationen bekommen, die Agnes hat?
Du meinst jetzt meinst du das Setting des Radios oder meinst du jetzt den ganzen Plot? Weil natürlich die Informationen, die Agnes bekommt, die hat sie durch mich.
Ja, genau. Nee, ich meine schon so das Setting vom...
Das Setting, genau. Okay. Das war eine wirklich spannende Recherchegeschichte. Das war irre. Ich habe ja früher als Journalistin gearbeitet und ich kannte von einer Journalistenreise einen Radiomann der ersten Stunde vom Südwestrundfunk. Und zwar hieß der Dr. Klaus Ammann. Und ich habe ihn, da ich den kannte, über, ja, persönlich kannte, aber lang war es her, habe ich ihn angerufen und gefragt, könnten wir uns mal treffen? Ich schreibe einen Roman über und ich brauche Informationen zum damaligen Radio. Und es kam zum Treffen ziemlich schnell. Der war, hat sich sofort bereit erklärt. Und ich bin nur da gesessen, ich glaube, 2 Stunden in einem Freiburger Café mit diesem Mann. Journalisten sind ja sehr redefreudig. Und habe geschrieben und geschrieben und geschrieben. Und was ich da gehört habe, ich muss sagen, hätte ich diese Informationen nicht gehabt, ich hätte es nicht geglaubt. Also dass das okay. so, dass das Radio in den 60er Jahren, 70er Jahren noch so behäbig war, dass man praktisch niemals das Wort Nationalsozialismus in den Mund nimmt oder gar Aufarbeitung, dass das nur in Hörspielen Platz fand. Das ist so krass und ich hätte das niemals, wenn ich es nicht wirklich aus erster Hand mitbekommen hätte. Es hat mir wahnsinnig viel geholfen. Oder auch die ganzen, ich habe dann gefragt, was für Sendungen gab es da. Dann habe ich mir eine Zeitung gekauft, Hör zu, aus der Zeit, und habe mal das Programm durchgeguckt. Du fällst vom Glauben ab. Herr okay. Nachbar auf ein Wort. Dann gab es noch Männerchöre, Unmengen von Männerchören, die live aufgetreten sind. Wahnsinnig.
Okay.
Und da macht meine arme Agnes eine Recherche über diese Geschichte.
Und dann noch heimlich.
Und dann noch heimlich, weil das niemals durchsickern durfte. Genau. Aber da verraten wir nicht zu viel.
Nein, dürfen wir jetzt nicht weiter verraten. Mhm. Kannst du Steno, wenn du sagst, du hast so viel geschrieben?
Tatsächlich habe ich mal Steno gelernt, aber ich kann es nicht
ich
mehr.
Ich auch.
Ja, ich habe es mal gelernt, aber ich habe das dann mal probiert, eine Zeit lang, noch an der Uni habe ich es noch probiert. Aber irgendwie konnte ich dann mein Stenogramm nicht mehr lesen. Und seither schreibe ich lieber ganz schnell.
Kannst du es dann noch lesen? Weil wenn ich zu schnell schreibe, dann habe ich nur so Linien. Sieht dann so aus wie unsere Aufnahmelinie hier.
Also so grob kriege ich es mit. Oder ich habe so durch das, dass ich lange Zeit als Redakteurin gearbeitet habe, kann ich ganz gut filtern. Also ich weiß, was wichtig ist und was nicht.
Ja, okay, sehe ich ein. Mhm. Du hast in unserem Zoom zur Blogtour von Rechercheunterlagen gesprochen, die du auf Französisch vorliegen hattest. Mhm. Ich habe ein bisschen auf deiner Seite rumgesurft und habe gesehen, dass, glaube ich, alle Bücher irgendwas mit Frankreich zu tun haben. Kannst du denn so gut Französisch, dass du alles verstehst?
Also tatsächlich habe ich Französisch studiert, was mich aber noch nicht zur Französisch zur Sprachexpertin macht. Ich brauche immer, wenn ich in Frankreich bin, so 2-3 Tage, bis ich auf Betriebstemperatur bin. Aber ich habe zumindest keine, ich bin nicht sehr gehemmt. Ich komme da relativ schnell rein. Lesen auf jeden Fall, aber auch da muss ich nachschlagen, einige Worte, das ist ganz klar. Was ich jetzt gemerkt habe, weil ich habe ein Interview mit einer Überlebenden mit einer Zeitzeugin, muss ich sagen, weil das ist eine Französin aus Thieu-les-Filles, die war in der Schule in Beauvallon, die wird im Nachwort erwähnt. Und da habe ich gemerkt, ich habe mir Notizen gemacht im Gespräch. Und als ich mit der die Franzosen sprechen leider sehr schnell.
Zu schnell.
Ja, das ist ein ganz großes Problem. Die hat sich aber auf mich eingestellt. Und ich habe dann erst auf Deutsch meine Notizen gemacht, habe dann das Buch weg und habe neu angefangen und habe dann auf Französisch mitgeschrieben. Und das war dann für mich von der Denke her deutlich besser. Also es ist so, du darfst, das habe ich zumindest gelernt, du darfst nicht übersetzen, wenn du in der Fremdsprache drin bist. Und wie gesagt, es dauert leider immer ein paar Tage, bis ich auf Betriebstemperatur bin. Aber sagen wir mal, für die Zwecke reicht es auf jeden Fall.
Also ich habe eine Sprachausbildung auf Französisch gemacht und ich habe tatsächlich gefühlt alles vergessen. Aber als ich deine Sätze gesehen habe, die du auf Französisch geschrieben hast im Buch, dachte ich, ach, es ist ja doch noch was da.
Ja, ja, ja.
Ich meine, das war jetzt nicht besonders schwierig, aber ich finde, trotz allem, irgendwo ist es ja immer vergraben. Aber ich könnte mich, glaube ich, nicht unterhalten mit jemandem.
Passiv ist halt immer viel mehr da als aktiv. Das ist das große Problem. Und wie gesagt, man muss dann wirklich den Mut haben, ist jetzt egal, wenn ich einen Fehler mache. Ich habe schon Fehler gemacht, mein Gott. Ich wollte den Kopf eingraben. Aber gut, es ist so. Und die Leute sind im Prinzip, die Franzosen sind ja wahnsinnig dankbar, wenn du Französisch sprichst. Da empfangen die dich eigentlich schon mit offenen Armen.
Ja, das habe ich damals gemerkt, als ich als Schülerin mit meinen Eltern im Urlaub war. Und ja, du kannst doch jetzt Französisch, dann bestell mal das Essen. Oh, okay. Ja. Das war natürlich immer so als keine Ahnung, wie alt war ich, 12, 13, war das natürlich so eine Mutprobe, ne? Also das war wirklich, oh, sage ich jetzt alles richtig, verstehen die mich auch? Es wurde natürlich das Falsche geliefert, aber ist auch egal.
Speisekarten ist eines von dem schwierigsten überhaupt.
Ja, und das habe ich dann direkt nach meinem ersten Jahr Französisch, musste ich das dann direkt machen.
Super. Das ist gemein. Hätte ich das mal gewusst damals. Das ist gemein. Richtig fies.
Na, ich lebe ja noch.
Gut.
Ja, jetzt habe ich schon die allerletzte Frage. Und zwar hattest du vorhin schon erwähnt von einem Buch, das du aktuell schreibst. Darfst du schon darüber sprechen?
Ich kann so ein paar Eckdaten sagen. Es ist eine Familiengeschichte, die wieder auf einer zweiten Zeitschiene in die 40er Jahre führt. Es geht wieder in den Widerstand und diesmal geht es nach Polen. Und zwar relativ unbekannt noch Krakau. Also über den Warschauer Widerstand haben wir zig Bücher gelesen und da habe ich eine interessante Geschichte aufgestöbert. Das ist wieder natürlich eine Familiengeschichte. Und auf der Jetzt-Schiene gehe ich eigentlich zurück in meine Heimat nach Fellbach bei Stuttgart, wo ich aufgewachsen bin. Und gehe praktisch in das Milieu in den 60er Jahren, in dem ich selber groß geworden bin. Das macht unglaublich Spaß. Meine Mutter kommt aus Polen. Und insofern habe ich da eine ganz starke emotionale Affinität dazu. Und das ist jetzt diesmal ein ganz anderes Erleben.
Okay, ja, da bin ich total gespannt. Jetzt bin ich ja angefixt mit deinen Büchern. Das hat mir so gut gefallen.
Ja, toll.
Ja, dann war es das schon. Und ich wünsche dir auf jeden Fall einen ganz schönen Abend. Und wir sehen uns leider nicht beim Zoom. Okay. Für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Am 14.04. um 18 Uhr ist ein Zoom mit Bettina, wo ihr teilnehmen könnt. Ihr könnt euch bei mir melden, dann bekommt ihr die Zugangsdaten.
Bist du auf der Buchmesse?
Ja, ich bin auf der Buchmesse.
Ich auch.
Dann sehen wir uns bestimmt da. Ich suche dich.
Da sehen wir uns. Genau, ich habe zwei Veranstaltungen dort. Ich bin einmal in der Halle. Das kann man aber alles nachlesen auf der Homepage von Random House mit meiner Autorenpage. Da sieht man, die ganzen Termine sind zwei Lesungen. Und abends habe ich, am Samstagabend habe ich einen schönen Auftritt mit der Kollegin von Heine. Bin ich mit der zusammen im Goliser Schlösschen und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Aber dann sehen wir uns auf jeden Fall.
Das denke ich auch.
Schön.
Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ich danke dir für das Gespräch und für deine schönen Fragen.
Dankeschön.
Tschüss, Nadine.
Tschüss. Ja, ihr Lieben, also ihr habt ja gehört, dass ich total begeistert bin von dem Buch. Ich kann gar nicht so ganz genau festmachen, woran es liegt. Ich glaube, es war einfach diese Herzlichkeit der Figuren, die mich total umgehauen hat. Und die Geschichte finde ich ja sowieso mal total interessant. Und ich lege euch das Buch auf jeden Fall ans Herz. Und geht mal auf die Blogtour. Da sind auch ganz viele interessante Themen, die ihr euch angucken könnt. Also ihr verpasst was, wenn ihr es nicht macht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.